Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, ja, heute ist Teil 2 mit dem Narzissmus-Experten Oliver Künstler. Ja, ich habe wieder diesmal auch die Sache geteilt, weil ich finde, so ein bisschen Gedankenpausen zu machen, das ist ganz wichtig oder oft wichtig. Und ich bitte auch die Zuhörer, die sich jeweils die ersten Teile anzuhören, weil da doch sehr viel, man kann die zweiten Teile, glaube ich, auch für sich verstehen, aber da fehlt dann noch einiges. Also gerade jetzt bei Oliver Künstler würde ich doch darum bitten, den ersten Teil anzuhören. Ich sage das deshalb, weil ich festgestellt habe, dass die Zahlen in den zweiten Teilen höher sind. Also vielen reicht anscheinend der zweite Teil und verpassen dadurch den ersten Teil. Ja, diese Podcast-Folge ist ja Teil der Burnout-Reihe. Inzwischen ja 4 verschiedene Interviewpartner zum Thema Burnout. Erstmal Renate, die das ganze Thema eher so von der Eigenverantwortung gesehen hat und weniger von der Situation, dass andere helfen müssen, höchstens unterstützen müssen. Dann hatte ich Ricardo, der auch sehr eindrücklich berichten konnte, wie man in so eine Burnout-Situation hineingerät. Und der hat auch wirklich sehr viele Tipps und Ideen gebracht, wie man aus einem Burnout ganz alleine oder zumindest mit eigener Recherche und auch alleine wieder rauskommt. Ob das der einzig beste Weg ist, für ihn wahrscheinlich schon, aber insgesamt weiß man nicht so richtig. Dann haben wir die Seelenflüsterin Heidi, die in das ganze Thema von Körper und Geist noch die Seele mit reingebracht hat. Ein hochspannendes Thema, das im Verbund mit Epigenetik, auch da gab es ja ein Interview noch zu mit Maria, 1 oder 2 Interviews davor, sehr, sehr komplex noch zu behandeln sein wird. Also die Epigenetik, wie wir gelernt haben, nein, wie wir programmiert sind, unsere Gene abzulesen. Also auch wenn Gene selbst gleich sind, bei eineigigen Zwillingen zum Beispiel, leben die ja durch ihre Erfahrungen anders und kriegen auch andere Erfahrungen mit durch ihre Vorfahren. Die Vorfahren geben in unsere Epigenetik unsere Vorerfahrung, also ihre Vorerfahrung weiter. So können auch genetische Ablesevorgänge viele Generationen zurückgehen und gar nicht direkt vom Vater, Mutter oder Großeltern vererbt worden sein. Ja, wie gesagt, heute nochmal Narzissmus und toxische Beziehungen und Narzissmus mit Oliver Künstler. Heute nochmal vertiefend, was man machen kann, wie man vor allem Narzissten erkennen kann. Und auch verschiedene Typen von Narzissten und wie man umzugehen hat oder wie man die einzuordnen hat.
Wo du zu dir selbst sagst, Moment mal, da stimmt was, das bin doch nicht ich. Das ist meistens ein Symptom davon, dass du manipuliert wirst, dass du in einer toxischen Beziehung bist. Wenn du zum Beispiel ständig überreizt und gestresst bist, wenn du auch immer wieder Wut verspürst, ja, wenn du immer wieder Wut verspürst, also es gibt ja einen wortwörtlichen Satz in einem wunderbaren Buch, das ich zu diesem Thema gelesen habe, und dieser Satz lautet, Wut ist immer ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändern muss. Mhm. Ja? Oder anders gesagt, jetzt in meinen Worten, dass irgendwas nicht stimmt.
Stimmt. Mhm.
Mhm. Also wenn du gestresst bist, wenn du ständig wütend bist, dann ist das ein Zeichen davon, dass du das Opfer von Übergriffen wirst und dass du auch manipuliert wirst. Ja? Tatsächlich ist es so, wenn du ständig manipuliert wirst, es ist ja darauf angelegt, dass du das nicht merkst, aber dein System, dein Unterbewusstsein merkt es sehr wohl und reagiert mit Wut. Das ist ja so eine Überlebensreaktion dann, ja, auf diese Manipulation. Weil dein Unterbewusstsein, das wird ja dann zur Mördergrube. Ja. Du selbst mit deinem Kopf kannst dich selbst betrügen und kannst sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, er wird's ja nicht so gemeint haben. Ja gut, das kann ich ja auch noch für ihn machen, weil wenn ich das und das für den mache, dann kann ich das ja auch noch machen, ist ja nicht so schlimm. Ja, die Narzissten überbeanspruchen einen ja immer weil sie denken, man müsste ihnen ein Königreich zu Füßen legen, während sie gar nichts zu leisten brauchen, weil sie in ihrem wunderbaren Glanz erstrahlen und schon haben sie alles geleistet, worauf andere Anspruch haben, während sie selbst ein Fass ohne Boden sind und immer bedient werden wollen. Ja? Also völlig, völlig gaga. Ja? Da sind wir schon bei einem weiteren narzisstischen Merkmal. Gut, das hätte ich beinahe vergessen. Ganz klar, und das wird in viel zu wenigen Narzissten-Merkmalskatalogen gelistet, wenn du mich fragst, Selbstgerechtigkeit. Ja? Habe ich auch schon mal in einem anderen Interview auch gesagt, aber passt ja überall, wenn es um das Thema geht. Also Narzissmus ist, Selbstgerechtigkeit ist praktisch eine Visitenkarte von Narzissmus. Ja, bei Narzissten ist immer alles anders. Ja, kennst du vielleicht dieses lateinische Sprichwort? Quod licet Jovi, non licet Bovi?
Oh
Schon
ja,
mal gehört?
das hat
Ja,
mein Schwiegervater oft
quod
genannt.
licet Jovi, non licet Bovi heißt, was Jupiter darf, also der oberste Gott,
Ja,
ist ja ein römisches Zitat, darf der Ochse, also das Rindviech, noch
noch
lange
lange nicht,
nicht. Ja,
ja.
und so behandeln Narzissten den Rest der Welt. Also sie sind Jupiter und der Rest, das sind alles nur Bauern im Schachspiel, sind alles nur Schafe, sind alles nur Ochsen, sind alles nur Rindviecher und sie sind Jupiter. Ja? Und ihnen steht alles zu, aber die anderen dürfen nichts verlangen und sie brauchen nichts leisten, aber die anderen müssen alles geben. So funktioniert narzisstische Selbstgerechtigkeit. Und sowas fällt natürlich irgendwann auf. Also ich meine, ich drücke es jetzt mal ein bisschen übertrieben auf, so blöd kann keiner sein, dass einem tatsächlich komplett entgehen kann, wenn er von jemandem immer absolut selbstgerecht behandelt wird. Ja, das kommt irgendwann raus. Und Narzissten können ja nicht anders, weil sie ja den Vorteil wollen. Selbstgerechtigkeit sichert ihnen ja den Vorteil. Ja. Sichert Narzissten ja den Vorteil. Das ist ja der Zweck auch der Selbstgerechtigkeit. Ja. So funktionieren die halt.
Also jetzt
Gut.
machst du aus eigener Erfahrung, deine eigene Erfahrung merke ich immer so zwischendurch, jetzt sehen wir uns ja hier im Video. Ich habe ja noch kein Videoformat, das kommt vielleicht auf YouTube dann auch mal irgendwann.
Ja.
Ich merke immer ganz schön, wenn ich dich so sehe, also habe ich den Eindruck zumindest, wenn so eigene Erfahrungen damit reinkommen, tick, das kenne ich doch aus meiner Erfahrung, tick, das kenne ich doch aus meiner
Ja.
Erfahrung,
Ja,
tick,
natürlich. Ich
ne?
meine, dazu sind wir ja hier,
Ja, genau,
dass ich das ja auch, dass ich das teilen kann, um anderen weiterzuhelfen.
ja,
Das
genau.
ist dann, aber es ist, ich meine, falls du drauf raus willst, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Meine Erfahrungen sind natürlich kein absoluter Horizont.
Nee, natürlich
Ja.
nicht, ja.
Aber behaupte ich auch nicht. Ich sage auch nicht, ich habe jetzt die totale Ahnung von Narzissten und ich erkenne jeden Narzissten auf 100 Meter gegen den Wind. Nee, kann ich auch nicht von mir behaupten. Das ist ein ziemlich langer Weg, bis man das tatsächlich drauf hat, sich gegen Narzissten nachhaltig zu wappnen. Aber es ist möglich. Ja, es dauert halt nur eine Weile. Also ich hatte eine sehr von mir sehr geschätzte Freundin und Coaching-Kollegin auch, die hat mal das schön gesagt. Die hat gesagt, es wird zwar nie vorbei sein, dass wir Narzissten, also sie und ich, ja, weil wir auch gebrannte Kinder sind, in unser Leben ziehen, ja, dieser Magnetismus, den werden wir niemals völlig abstellen können, aber wir werden es eben immer schneller erkennen, ja. Und in
Ah.
diesem immer schneller erkennen liegt halt die große Chance, diesen toxischen Beziehungen zu entgehen.
Das ist ein guter Ansatzpunkt. Also, das ist ja eben, sagst du, ja, pass auf, sich in eine Schublade stecken zu lassen, du bist selber schuld, so ungefähr. Also, ich übertreibe jetzt die Überschrift, ne? Aber jetzt deutest du ja durchaus an, dass die auf diese Narzissten besonders gerne reinfallen, durchaus
Ja.
auch einzelne Elemente dieses Narzissmus suchen, anhimmeln, gut finden, wie auch immer, und da reinrutschen, es nur früher erkennen sollten. Kann man das so sagen? Oder so ansatzweise?
Was war den
Ja, es ist ja
allerletzten
immer so,
Satz? Ich habe das
dass
nicht
wir uns
ganz
oft,
verstanden.
dass wir uns oft im Gegenüber, es gibt ja die Motivkompass, kennst du vielleicht von Eilert, oder auch dieses Diskmodell, also wo man in
Das
verschiedenen,
Diskmodell
ne,
kenne ich,
da
ja.
kommt es ja her, und der Eilert hat es als Motivkompass genannt, andere nennen es noch mit Herz dazwischen, dass du gerne die Typeneigenschaften gegenüber suchst. Also
Ach so,
ich bin
jetzt habe ich es
kein
verstanden.
Narzisst, ich finde das, was der Narzisst macht, teilweise toll, weil ich bin nicht so. Also so dieses Gegenüber. Deswegen
Ja.
bin ich sozusagen leicht empfänglich auf Narzissten einmal und auch durchaus häufiger reinzufallen. Du hast ja gerade gesagt, ich kann immer wieder in die Gefahr geraten, einen Narzissten zu geraten. Ich muss nur
Ja.
lernen, es schneller zu erkennen. Das ist ja das,
Ja,
was du
und
machst.
das,
Du
genau.
bearbeitest ja mehr wirklich die drohen, einem Narzissten zu verfallen. Du willst ja keinen Narzissten heilen, was ja so in diesen
Nee,
in diesen
bestimmt
rot,
nicht.
in dem roten Bereich und in dem orangen Bereich gar nicht geht. Da komme ich gleich
Ja.
nochmal von meiner Seite drauf zu. Aber du willst ja sagen, Achtung, passt auf, erkennt das rechtzeitig, vor allem dann, wenn ihr schon mal drin gewesen seid. Oder Prophylaxe, erkennt das, kommt gar
Ja.
nicht erst rein.
Und
Ne?
auch umgekehrt, arbeitet an euch. Ja, den Aspekt haben wir heute wirklich noch gar nicht gehabt. Der muss unbedingt noch mit rein. Ja, weil es gibt ja Dinge, die Narzissten anziehen und Dinge, die Narzissten abstoßen. Ja, und was Narzissten am meisten anzieht, ist halt, also grundsätzlich vom rein psychischen her, wenn jemand einen geringen Selbstwert hat. Ja, was für den Narzissten noch attraktiver ist, unabhängig von der Persönlichkeit des Gegenübers, ist, wenn der andere jede Menge Ressourcen hat. Ja, weil der Narzisst will ja immer sich laben an den Ressourcen anderer Menschen. Er will diesen persönlichen Zuspruch haben, die sogenannte narzisstische Zufuhr. Und er will alles, was du zu bieten hast. Er will dein soziales Umfeld anzapfen, deine Freunde, ja, die will er für alles Mögliche benutzen, so wie er dich für alles benutzen will. Deine materiellen Ressourcen, ja, also im Prinzip will er dich ausquetschen wie eine Zitrone, beziehungsweise ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ja, das ist ja das langfristige Ziel jedes Narzissten, dass er alles aus dir rausholt, also alles aus dir rausholt, was nur irgendwie geht. Das ist ja überhaupt der Grund, warum er mit dir zusammen ist. Ja, der liebt dich ja nicht, er schätzt dich ja nicht, sondern er spielt das nur vor, um an deine Ressourcen zu kommen. Ja.
Weiß der Narzisst das denn selber überhaupt?
Nee.
Nicht.
Nee, nee, nee.
Okay.
Nee, das weiß er höchstens, wenn er das Upgrade zum Psychopathen gemacht hat.
Ach, die wissen das?
Ja, also ja, aber da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Jetzt
Okay.
machen wir,
Das wär dann mal
machen wir das
wirklich
noch.
True Crime. True My Mate, Narzissten-Crime. Dann hätten wir schon fast Serienmörder, so Schweigender Lämmer oder sowas in der Richtung. Also die lassen wir raus.
Lassen wir noch mal kurz raus, aber wir können es nachher zum Schluss noch kurz komplettieren. Ja, und wenn du an deinem Selbstwert arbeitest, ja, wenn du nicht alles mit dir machen lässt, wenn du dir nicht alles sagen lässt, wenn du nicht immer nachgibst, wenn du zu dir stehst, wenn du zu deiner Meinung stehst, wenn du deine Grenzen verteidigen kannst, dann geht der Narzisst automatisch auf Abstand, weil er instinktiv merkt, da beißt er sich die Zähne aus, ja. Aber wenn jemand einen geringen Selbstwert hat und wertvolle Ressourcen zu bieten, und davon, es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr wertvoll sind, aber diesen Wert selbst nicht erkennen, ja, darauf springt der Narzisst total an. Also ich habe da auch schon verschiedene Sachen gehört, so von wegen, ja, das stimmt gar nicht, dass Narzissten immer nur auf die anspringen, die gar keinen Selbstwert haben. Es gibt auch Leute mit einem sehr starken Selbstwert, die werden auch Opfer von Narzissten. Ja, das ist richtig, das gibt's auch, ja, weil der Narzisst dann diese Herausforderung hat, diesen großen Menschen klein zu kriegen und damit er sich für sich dann im Stillen rühmen kann, ah, ich habe diesen tollen Typen jetzt für mich gewonnen und kann ihn für mich ausnutzen und der Depp merkt das nicht, ja. Ah, was bin ich für ein toller Typ, dass ich den klein gekriegt habe, obwohl er eigentlich so toll ist, ja. Das gibt's auch, aber der klassische Weg ist wirklich der des geringsten Widerstandes. Da funktionieren Narzissten wie wir alle auch. Und der geringste Widerstand ist, wenn der Narzisst sich jemandes Ressourcen aneignen kann, dessen Selbstwert er vorher nicht brechen muss, sondern wo er einfach schon alles abgrasen kann, weil es ihm praktisch auf dem Silbertablett serviert wird. Ja, aufopferungsvolle, hilfsbereite Menschen ohne Selbstwert. Das ist für den Narzissten wie ein Buffet. Ne? Ja.
Und wie, also ich bin ja so als Therapeut, also auch als ärztlicher, schulmedizinischer Therapeut, der ich ja immer auch bleiben werde teilweise, schon so,
Ja.
jetzt ordne ich jetzt Narzissmus, egal welche Farbe jetzt, oh, grün haben wir schon rausgeschmissen, also jetzt mal sagen wir von gelb, orange, bis wohin auch immer, sehe ich immer so das Ziel, die Hoffnung zumindest, eines therapeutischen Erfolgs. Das hast du zumindest ja eben gesagt, die sich dann freiwillig oder gezwungen in eine Therapie begeben, die sind eigentlich für deine Definition gar nicht pathologisch, sondern nur so halbpathologisch oder wie auch
Ja,
immer.
die
Also,
sind noch zu retten,
ja,
ja. Die sind noch
die sind noch
relativ
zu retten.
harmlos, ja.
Genau,
Das,
die sind noch
genau,
zu
das
retten.
meine ich.
Das heißt ja im Prinzip, eine toxische Beziehung mit noch rettbaren Narzissten ist noch rettbar oder geht auch das schon schlecht?
Doch,
Das
doch.
geht schon, okay.
Also wenn wir auf der Ebene uns bewegen, dann ist da noch was zu machen,
Ah,
ja.
okay.
Aber ein pathologischer Narzisst, der wird sich jeder Verhaltensänderung, die ihm abverlangt wird, konsequent verweigern, entweder kurzfristig oder langfristig. Entweder er sagt gleich, man merkt gleich, dass der überhaupt nicht kooperiert, oder aber er spielt zuerst nur wieder irgendwas vor, um danach wieder in sein altes Schema zurückzufallen und dann doch wieder toxisch zu werden und dir dann doch wieder schlechte Gefühle zu bereiten und dir dann doch wieder deine Ressourcen zu rauben, bis du wieder kurz vorm Ende bist und wieder alles von vorne anfängt.
Okay.
Ja. Noch was, genau das, vorhin haben wir noch eine Sache nicht ganz ausgeführt. Du hast mal gefragt, ob Narzissten, die noch so, ja, obere Kante grün und Anfang gelb, ob die gefährdet sind in den orangen bis roten Bereich abzugleiten. Ja. Also ich habe da auch schon sowas beobachtet, wo es tatsächlich so Auslöserereignisse gibt, die diesen totalen Wechsel dann verursachen. Mhm. Ja. Also die dann praktisch dieses Narzisstische, was bisher in jemandem nur geschlummert hat, offensichtlich, ja. Die das dann total zum Ausbruch bringen. Ja. Also das Ganze, also das ist in der Regel so ein traumatisches Ereignis, ein sehr belastendes Ereignis. Und dann entwickeln die Narzissten so eine Art hyperkompensatorisches Syndrom. Ja, das heißt, sie versuchen in übertriebener Weise einen Mangel auszugleichen. Also zum Beispiel Narzissten sind ja im Grunde, können die ja ganz wenig ab. Die sind ja super empfindlich. Also sie, wie gesagt, narzisstische Selbstgerechtigkeit, sie muten anderen alles zu, können aber selber überhaupt nichts ertragen. Ja, so sind Narzissten. Ja. Null kritikfähig, null leidensfähig. Immer wenn sie ein Problem haben, können sie nicht damit leben, ohne sofort andere zu belasten. Ja, dafür brauchen sie übrigens auch ihre Partner, ja, um immer ihre Probleme zu denen des Partners zu machen. Das ist auch so ein typisches Geschäft von Narzissten. Ja. Und wenn irgendeine leicht narzisstische Person so ein traumatisches Erlebnis hat, dann stürzt sie sich kopfüber in die Opferrolle und sagt, oh je, mir ist jetzt sowas ganz Schlimmes passiert, das finde ich total ungerecht. Ab sofort ist mir das Leben was schuldig. Und von da an wird derjenige unausstehlich und wird dann zum Vollnarzissten. Ja. Mhm. Und weil er glaubt, das Leben sei ihm etwas schuldig und der Rest der Welt auch. Also zum Beispiel, da gibt's jetzt einen Fall, ja, aus meiner Umgebung, ich muss jetzt aufpassen, ja, dass ich das nicht zu eindeutig erkennbar formuliere, je nachdem, wer zuhört. Aber da war der Auslöser tatsächlich eine Verbindung. Also die Person ist eine Verbindung mit einer anderen Person eingegangen. Daran waren wohl gewisse Hoffnungen geknüpft, die sich nicht erfüllt haben. Und dann ist sie völlig ausgetickt und hat sich von da an total narzisstisch benommen. Ja, also das weiß ich zum Teil aus eigener Beobachtung, zum Teil von einer anderen Person, die betreffende Person schon ein Leben lang kennt. Also die genau diesen Unterschied mitgekriegt hat zwischen vorher und nachher. Mhm. Wie diese Person sich aufgrund eines bestimmten Ereignisses sich zu einem richtig üblen Vollnarzissten entwickelt hat. Mhm. Ja, also sowas gibt's. Was anderes ist natürlich, wenn jemand irgendwie eine Naturkatastrophe oder er erlebt einen Unfall, verliert ein Bein, also dann geht's ab in die Opferrolle, das Leben ist mir was schuldig und solche Menschen werden dann unausstehlich. Mhm. Ja? Die wirken dann wie so senile alte Menschen, die auf einem Sterbebett sind und total griesgrämig sind und die einzige Art, wie sie mit ihrer sozialen Umgebung umgehen können, ist, dass sie sie nur noch schikanieren und rumkommandieren. Ja, kennst du dieses Klischeebild? So nach dem Motto, ich muss jetzt eh bald sterben, ja, und deswegen habe ich jetzt das Recht, meine gesamte mitmenschliche Umgebung zu Dienern zu degradieren. Ja, ich habe das ja jetzt verdient, dass man mich jetzt noch gut behandelt, ja. Und ja, auf diesem Niveau bewegen sich dann durch den Vollnarzissten dann von als viel früher als erst im Sterbebett. Ne? Mhm. Also das ist zum Teil wirklich, ja, also aus der Sicht von uns normalen Menschen zum Teil wirklich unterirdisch, was die da dann zum Teil abziehen und ihren Mitmenschen zumuten.
Jetzt mal wieder zurück zu denen, die ja bedroht sind durch die Narzissten, durch deine pathologischen, die pathologischen Narzissten, dunkelorange, rot und noch schlimmer. Überschrift ist nicht, einen Narzissten als Narzissten zu entdecken, sondern das Gefühl, die Möglichkeit, oder zuzulassen, das Gefühl, dass was nicht stimmt. Jetzt sage ich einfach mal so aus meinem Gefühl heraus, das ist erstmal ein Start für viele Dinge, aber nicht immer dann, wenn ich mich nicht gut fühle, auch mit dem Partner, mit dem Chef, mit meiner Umgebung nicht gut fühle, ist das nicht immer ein Grund, dass ein Narzisst die andere Seite ist. Das ist ja komisch. Also es gibt ja andere Gründe, warum ich mich nicht wohlfühle. Fühlt sich denn der Narzisst manchmal auch nicht wohl? Jetzt mal andersrum gefragt. Kann man den auch sozusagen den noch therapierbaren sagen, hör mal zu, guck du doch mal, ob du in deiner Situation eigentlich zufrieden bist? Also das fällt mal umdrehen so ein bisschen.
Also wir reden jetzt mal von dem noch therapierbaren, ja, okay, der eigentlich dann kein krankhafter Narzisst sein kann. Der kann sich auch als unwohl fühlen und da hilft dann halt dieses gemeinsame Gespräch, da ist diese Reflexion noch möglich. Mhm, okay. Und das stimmt, wenn du bei jemandem ein schlechtes Gefühl hast, heißt es nicht gleich, dass der andere Narzisst ist. Aber wenn es ein Narzisst ist, dann ist dieses schlechte Gefühl immer das erste Anzeichen. Und dann kommen halt immer mehr Anzeichen. Ja. Ja? Wenn es wirklich ein Narzisst ist, kommen dann immer mehr Anzeichen. Wenn du nur mal so ein bisschen komisches Gefühl hast und danach ist gut, dann war es halt kein Narzisst.
Ja.
Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass ein Unglück selten allein kommt. Ja, und vor allem, wenn man ein bisschen Erfahrung sammelt, dann ist das Gefühl auch trainiert. Ja.
Also es kommt jetzt jemand zu dir und hat jetzt ein Buch gelesen, hat dich jetzt hier gehört und
Ja.
hast festgestellt, durch Eigenrecherche, in sich gehen, wie auch immer, irgendwas stimmt in meiner vielleicht toxischen Beziehung nicht, kann ja zum Partner sein, aber auch durchaus ja zu Eltern, zu Vorgesetzten oder auch Gleichgestellten. Also
Ja, richtig.
ist ja nicht nur in der
Da gibt es
Partnerschaft,
keine
ne?
Grenzen, ja. Es kann
Genau.
jede Bezugsperson sein,
Beziehung
ja.
ist ja wirklich fast alles zu
Hm?
anderen Menschen und sagt dann hier, lieber Künstler, ich fühle mich nicht wohl. Bitte guck mal, ob das in dein Themengebiet, also Narzissmus, Achtung, aufpassen, reinpasst. So wie, ganz kurz jetzt nur, wie startest du da? Also wie kommt der Interessent so in der ersten Zeit? Wie klopfst du das ab? Ist das jemand für dich? Oder ist der andere wirklich toxisch oder die Beziehung toxisch? Kann man das
Okay,
sagen?
also als Einstieg gibt es erstmal ein ganz dickes Lob, dass die Person es sich wert war, A, der Sache auf den Grund zu gehen und B, wirklich jemand Dritten zu fragen, anstatt sich nur in seinem eigenen Kreis umzuhören, wo vielleicht der Horizont auch nicht größer ist als der eigene. Ja, das ist ja auch so eine Falle.
Ja.
Ja? Gut, und als zweites machen wir dann ein persönliches Gespräch und ich höre mir diese Geschichte an und möchte so viel wie möglich erfahren über die Verhaltensweisen der betreffenden Bezugsperson. Was macht die denn? Ja, was macht die denn? Weil Narzissten können viel reden, aber wenn es Narzissten sind, ist da nichts dahinter. Das Entscheidende bei Narzissten sind die Taten. Ja? Und jetzt gleich noch für alle auch so ein kleiner Hack jetzt, Narzissmus hin oder her. Ja, Menschen erkennt man an ihren Prioritäten, ja, den Charakter von Menschen und ihre Prioritäten erkennt man an ihren Taten, nicht an ihren Worten. Und wenn man das beherzigt, dann wird es sich bei Narzissten am meisten lohnen, immer darauf zu achten, weil dann erkennt man sie schneller. Ja. Deswegen, also ich lasse mir dieses Verhalten geben, was haben die Leute erlebt und auch was für Gefühle hat es in ihnen verursacht. Also wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, ja, also jetzt kenne ich den schon so und so lange und immer muss ich mich über den ärgern, immer wieder macht der mir wütend. Das ist schon fast ein hundertprozentiger Treffer. Das kann nicht gesund sein. Das muss toxisch sein. Ja, das ist auch das Einzige, worauf man sich bei Narzissten wirklich verlassen kann als Beziehungspartner, also jetzt Freund, Kollege, Ehepartner, also Bezugsperson, ist, dass es immer nur eine Frage der Zeit ist, bis man sich wieder über sie ärgern muss. Ja, und gesunde Beziehungen, die machen eben glücklich. Da sammelt man Glücksmomente und in toxischen Beziehungen sammelt man nur eine Frustration nach der anderen. Ja. Also ich würde die Leute beglückwünschen, dass sie den Schritt gegangen sind, sich Hilfe zu holen, die Situation zu analysieren und ich würde so viel wie möglich über das Verhalten der fraglichen Bezugsperson erfahren wollen, soweit der Betreffende eben da so Auskunft geben kann und auch über sein eigenes Gefühlsleben, das diese Person bisher in ihm ausgelöst hat. Das ist der erste Schritt im Erstgespräch.
Und wenn du gemeinsam dann rausfindest mit der Person zusammen, dass die Beziehung toxisch ist und leider dieser Narzisst, die Narzisstin auf der anderen Seite nicht mehr therapierbar ist, also sozusagen ein
Ja.
hoffnungsloser Fall, zumindest mal in deiner Definition, dann empfiehlst du einen Ausstieg.
Also das ist ja auch so eine Sache, ne? Da gibt es ja die Situation, bei bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln und so darf man ja keine Heilsversprechen machen, was ich für sehr vernünftig halte. Ja, und ich bin jetzt nicht der große Narzisstenexperte auf dem Richterstuhl, der jetzt sagt, okay, wenn das so und so ist, dann musst du da raus. Das mache ich nicht. Ja, was ich mache, ist, dass ich versuche, die Betreffenden zu befähigen, eine für sie nachhaltig funktionierende Entscheidung zu treffen. Ja? Ich sage zu ihnen, ja, also ich bin bemüht diplomatisch, ja, im beiderseitigem Interesse. Also dann mache ich das so. Es sieht so aus, als wäre das tatsächlich pathologischer Narzissmus, kann ich mal sagen. Ja? Wenn du in dieser Beziehung drin bleibst, dann wird sich das im Falle dieses pathologischen Narzissmus, den ich hier jetzt nicht als Arzt diagnostiziere, sondern den ich jetzt aus meinem Erfahrungshorizont heraus erkenne, dann wird sich das so und so entwickeln und du entscheidest bitte für dich, willst du das oder willst du es nicht? Also die Entscheidung triffst du. Ja. Und ich sage nicht, geh da unbedingt raus, und ich sage auch nicht, bleib da, sondern triff diese Entscheidung. Ja,
Das ist ja eine
auf
Technik,
Grund,
ja, das ist schon klar, dass eine
ja.
Technik ja so wie psychologisch tätige Therapeuten, Coaches das ja sowieso machen sollten und immer machen, das ist ja auch gut so. Aber
Ja.
für dich als Konsequenz der nicht ausgesprochenen Konsequenz daraus ist doch dann, dass du sagst, also die Person soll da selber drauf kommen, ich gebe der Werkzeug an die Hand, dass sie selber drauf kommt, aber an sich ist doch die Lösung nur raus und weg, oder? Also,
Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du es mit pathologischem Narzissmus zu tun hast, dann ist raus und weg das Beste. Aber das ist jetzt erstmal so schön einfach daher zu sagen, aber es gibt ja so viele Fälle. Ja, wenn zwischen diesen zwei Bezugspersonen, nehmen wir mal den klassischen Fall einer Partnerbeziehung, wenn da noch Verbindlichkeiten existieren, dann ist das eben nicht mehr so einfach. Ja,
Kinder.
wenn es gemeinsamen Besitz gibt oder gemeinsame Kinder, was ja wirklich sehr häufig ist. Ja, was glaubst du, wie viele Menschen mit Narzisst zusammen sind und mit ihm Kinder haben und entweder für den Rest ihres Lebens gar nicht merken, dass sie mit einem Narzissten zusammen sind, oder aber erst dann, wenn die Kinder da sind? Ja, und was macht man dann? Was macht man dann, damit die Kinder nicht leiden müssen? Und vor allem, was ist dir das wert? Ne? Und dann kann ich nicht sagen, du musst jetzt den unbedingt loswerden. Ja, wenn so eine Verbindlichkeit herrscht, kann ich so eine Empfehlung nicht einfach so aussprechen. Ja, du musst jetzt unbedingt den loswerden und du musst dir die Kinder schnappen und abhauen.
Nein,
Ja.
um Empfehlung geht es ja auch weniger, sondern eigentlich mehr um deine Einschätzung,
Ja.
wie du das in Zukunft beim nächsten Mal selber machen würdest oder auch, sagen wir mal, dem Freund vielleicht auch so wirklich dann empfehlen würdest, nicht deinen Klienten oder Coaches oder
Ach
so immer.
so. Okay.
Weil wenn ich jetzt überlege, ich gerade bei Kindern, Verbindlichkeiten, also ich sag mal, monetäre Geschichten ist auch schwierig, keine Frage, aber
Ja, richtig.
da ist ja kein Mensch, keine Seele dahinter. Jetzt die Kinder. Ich schmeiße jetzt mal einfach aus dem Raum. Aus meiner Überzeugung ist es wahrscheinlich besser, oder nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher besser, dass man nicht Kinder, die jetzt sagen wir mal 5 Jahre alt sind, bis zum 18. Lebensjahr noch mit der toxischen Beziehung belastet, sondern eher einen Weg sucht, dass man ohne die toxische Beziehung, also das heißt wahrscheinlich Trennung, ein Gesamtkonstrukt findet, wo die Gesamtfamilie teilgetrennt miteinander zurechtkommt. Weil ich glaube, für Kinder in so einem Ding, 15 Jahre, 18 Jahre und länger oder auch kürzer noch darin darben zu lassen in diesem System,
Ja,
kann ja nicht funktionieren.
nee, es kann nicht funktionieren. Es ist etwas, was, wenn dir etwas an deinen Kindern liegt, du ihnen auch nicht antun kannst, auch nicht antun solltest. Also, wenn du jetzt Kinder in diesem Alter von 5 bis 18 hast, also frühkindliche Phase, Pubertät, frühes Erwachsenwerden, also diese total prägenden, durchaus problematischen Phasen, ja, wenn sie da weiterhin diesen toxischen Ausfluss ausgesetzt, toxischen Einfluss ausgesetzt bleiben, ja, das ist wirklich, wie das Wort toxisch schon sagt, für die Kinder und ihre Entwicklung pures Gift. Da kann ich nur sagen, wie du es gerade eben selbst gesagt hast, dass da dringend eine Möglichkeit gesucht werden sollte, die Kinder von diesem Einfluss fernzuhalten und ein entsprechendes Modell zu finden und auch für sich zu erstreiten, ja, oder für sich zu gewinnen, das eben erlaubt, die Kinder aus dem Einfluss der toxischen Person rauszuhalten. Ja. Also das ist natürlich wieder ein juristisches Spiel, ne? Aber das wäre dringend zu empfehlen. Also ich meine, das ist eine Sache, die mir halt auch am Herzen liegt. Also ich kann im Nachhinein für mich selbst auch nur sagen, ich hätte im Nachhinein Gott weiß was drum gegeben, wenn irgendjemand, ja, ob es jetzt jemand, der für mich zuständig ist oder nicht, von mir aus auch irgendeine übergeordnete Macht, wenn die zeitig zur Stelle gewesen wäre, um mich vor diesem toxischen Einfluss ein für alle Mal zu bewahren, da wäre ich jetzt im Nachhinein sowas von dankbar gewesen. Ja? Und bei mir gab es das halt nicht, bei vielen anderen gab es das auch nicht. Aber bei ganz vielen anderen ist es noch nicht so weit und die haben noch die Chance, das zu erreichen und das sollten sie auch tun.
Dann gäbe es auch bei deinem Buch auch nicht. Dann hättest du wahrscheinlich auch nicht die Ratschläge in dem Buch und in deiner Profession. In dem Buch steht da so ein bisschen was über deine Erfahrung drin. Das war ja im Interview ein bisschen weniger das Thema. Ist ja auch okay.
Ja.
Aber ich glaube, also ich zumindest
und meine, die Hörer auch, weiß ich nicht, die haben immer so gemerkt, ah, da ist wieder so Ansatzpunkt deine eigene Erfahrung.
Ja.
Genau, und wir haben ja sowieso so ein bisschen, wenn wir unsere Erfahrungen präsentieren, gerne ja so mit dieses Storytelling so auch als Emotion mit reinzubringen. Also wenn ich jetzt ein Buch mir besorge, erfahre ich dann noch ein bisschen,
gerne.
Genau, erfahre ich dann noch ein bisschen mehr über dich auch, über deine Erfahrung? Oder?
Ja, also es ist so, ich habe es tatsächlich mit Absicht so gemacht, das Buch steigt ein, also ich glaube ja tatsächlich genau dieses
genau,
Kapitel,
halt mal hoch.
Ich habe es extra so genannt. Die sogenannte Einleitung hat folgenden Untertitel. Einblick in meine persönliche Geschichte und was dir dieses Buch bringt. Und das kommt am Anfang und dann weißt du sofort, was für einen emotionalen Bezug ich zu dem Thema habe. Dann ist das auch durch. Ja. Also dann, ich projiziere da nicht meine komplette Biografie rein, sondern ich frühstücke das gleich am Anfang ab und dann ist ganz klar, warum ich mit diesem Thema arbeite. Und alles, was sonst noch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat, das flackert in den folgenden Inhalten da wieder auf, wo es mal passt.
Ah, das ist
ja
gut.
Ja. Dann mache ich da so einen kleinen Querverweis, sage ich so, zum Beispiel, ja, da und da, zu der Zeit, habe ich auch die und die Erfahrung gemacht, aber das ist dann nicht die Hauptsache, sondern das lasse ich dann so einfließen. Dann lasse ich auch wieder ein, zwei Rückblenden einfließen von persönlichen Erlebnissen von mir, die eben diese Erfahrung untermauern. Ja, aber die Hauptgeschichte, der emotionale Bezug von mir zum Thema wird innerhalb der ersten Seiten geklärt.
Buch wird unten verlinkt in den Shownotes. Noch ein Grund mehr für die, die jetzt was offen erspüren, da mal reinzugucken, um den Oliver Künstler noch besser kennenzulernen. Und ich glaube, jetzt am Ende des Interviews lassen wir die Psychopathen mal weg.
Ja, die lassen wir mal weg. In meinem Buch habe ich sie nicht weggelassen, da habe ich sie auch noch kurz aufgeführt, aber heute lassen
ja,
wir sie mal.
Aber vielleicht kommt ja, ich habe ja Tatort Gesundheit, ist ja durchaus auch Tatort Crime mit dabei. Also Crime sollte nicht das Hauptthema werden, wobei ich immer wieder bei Tatort darauf angesprochen werde, auch du machst vielleicht medizinische Crime-Fälle, die kommen demnächst auch mal. Und dann bin ich natürlich beim pathologischen Narzissten, Psychopathen schnell auch im medizinisch angehauchten, also neurologisch, psychiatrisch angehauchten Crime-Fall. Vielleicht kommen wir da nochmal aufeinander zurück oder ich komme auf dein Buch zurück oder wie auch immer. Das mag nochmal sein. Heute wird es vielleicht zu weit führen. Ja, super. Ja. Danke für das tolle Thema, für das interessante Thema, das ja wirklich wichtig ist und auch, ich will nicht sagen unerschöpflich ist, aber doch schon ziemlich breit ist, auch das mit dem Schubladendenken so ein bisschen aufzuklären oder darauf vorzuwarnen. Also vorzuwarnen, vor
Schubladen. Also dieses Schubladendenken hat auch eine gute Seite.
Ja.
Es ist nicht nur zu verteufeln. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ja,
ja aber ja, beides. Also von beiden Seiten. Also gut so einen Einblick gehabt zu haben. Wie gesagt, am Ende oder gleich am Schluss des Interviews möchte ich gerne, wenn du mir das lieferst, aus einer deiner Keynotes würde ich dann die Audiospur dann nochmal verlinken. Das ist ja meistens dann auch so eine Zusammenfassung von dem Interview und aber auch so also eine Vorfassung für das Buch. Das wird die Hörer auch sehr spannend machen, glaube ich. Und dann schaue ich mal, jetzt habe ich ja gerade eine Burnout-Reihe. Jetzt haben wir über Burnout, über Burnout zwar wenig gesprochen, aber die dann darunter leiden, landen ja oft dann wirklich auch im Burnout. Deswegen ist es vielleicht in der Reihe doch ganz gut zu finden. Wann ich genau das veröffentliche, weiß ich noch nicht. Das werden jetzt die zuhören, werden es ja merken, wann es veröffentlicht ist. Und alles weitere unten in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Oliver. War ein sehr schönes Interview. Und bis demnächst, würde ich sagen.
Ja, gerne. Hat mich sehr, sehr gefreut. Also dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.
Ja, und schon sind sie wieder vorbei, die beiden Teile mit Oliver Künstler. Vielen Dank, Oliver, für die sehr tiefen Einblicke in Narzissmus und deren Typen und natürlich auch toxische Beziehungen. Alles gehört natürlich auch in den Themenbereich Burnout mit rein, weil man kann sich gut vorstellen, dass Opfer von Narzissten, Opfer in toxischen Beziehungen auch ganz schnell und oft und leicht im Burnout landen. Ich habe sehr viele Dinge verlinkt und verbunden unten in den Shownotes und in den Mitteilungen, in den Zusammenfassungen im Text unten. Also das Buch kann man dort bestellen, auch einmal so, dass man das als Widmung bekommt. Da gibt man also schön noch einen Text vom Autor und hat ein ganz besonderes Buch in der Hand. Ich kann das Buch nur wärmstens empfehlen. Andere Dinge wie Links zu Instagram und Social Media und Co. findet ihr auch alles unten in den Shownotes. Ja, wie geht's jetzt weiter? 4 spannende Interviewpartner im Bereich des Burnouts. Ich habe
für das Thema Burnout und Narzissmus noch eine Interviewpartnerin gewinnen können, sodass wir das Thema Narzissmus mal auch von der Frauenseite betrachten können, was ich ganz spannend finde. Oliver Künstler ist ja mehr von der Männerseite in den Narzissmusbereich eingedrungen, auch als ja, Mitopfer. Und die Interviewpartnerin, die das nächste Mal kommt, wird es dann eben von der Frauenseite beleuchten. Ich weiß noch gar nicht genau, ob sie selbst auch Opfer ist. Jedenfalls ist das ein ganz großes Thema, was sie in ihrem Metier, in ihrem Beruf, in ihrer Berufung bearbeitet. Das wird jetzt nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche kommen. Ich mache jetzt diesmal wieder einen Abstand von 2 Wochen, weil ich das Thema so ein bisschen aufarbeiten möchte. Und dann wird 2 Wochen später mit dem dann ja 6. Durchgang der Burnout-Reihe auch ein ja, gewisses Finale stattfinden. Ich werde dann die Burnout-Reihe zunächst einmal abschließen. Das Thema Burnout wird natürlich im Bereich der Gesundheit bei Tatort Gesundheit und Tatorten Gesundheit und Täter in der Gesundheit natürlich immer wieder mal vorkommen. Ich bin noch nicht ganz klar, was ich dann nach dem Burnout mache. Mir ist so viel an Thematik im Kopf, was ich machen kann. Ich glaube aber, es könnte was in Richtung Sport wieder werden. Sport und Doping. Ich hoffe, das klappt. Oder im Bereich Schmerz, das wird bestimmt auch eine Reihe werden, wie Schmerz verarbeitet wird, wo Schmerz herkommt, wie man Schmerz behandelt und wie man mit Schmerz umgeht. Oder ich gehe gleich in den Bereich der Ernährung rein. Das wird auch eine Reihe mit bestimmt 4, 5, 6 oder noch mehr Folgen sein und mehreren Interviewpartnern. Seid also weiterhin gespannt, hört jede Woche rein, hört euch die ersten Teile an, hört euch die alten Teile an. Es sind ja jetzt schon inzwischen 34 Teile oder Inhalte seit Anfang des Jahres in den unterschiedlichsten Themen. Ich habe ja dennoch nur einen Teil dessen angesprochen und behandelt bis jetzt, was ich eigentlich vorhabe. Also ich habe so Themen für die nächsten Jahre, das ist gar kein Problem. Interviewpartner sind immer willkommen, also meldet euch an als Interviewpartner. Bewerbt diesen Podcast als Interviewpartner, sich hier zu bewerben, zu den verschiedensten Themen im Bereich der Gesundheit. Ich freue mich über jeden Interviewpartner, über wirklich jeden. Also bewerbt diesen Podcast auch bei Menschen, wo ihr sagt, Mensch, die haben doch in der Gesundheit was zu sagen. Ja, so sieht's aus. Und ich mache jetzt dennoch nochmal eine Sache. Ihr kommt jetzt, bevor es zu Ende ist, nochmal einen Auszug aus einer Keynote von Oliver Künstler, weil, auch wenn ihr die in Teil 1 auch schon gehört habt, hört ihr die eben jetzt nochmal, weil ja vielleicht auch manche hier zuerst reinschalten und dann nochmal mehr Interesse Oliver Künstler verfolgen, in Teil 1 einschalten und vielleicht sein Buch bestellen.
Mein Name ist Oliver Künstler. Ich bin Germanist und Kunstpädagoge, war lange im Lehrbereich tätig und bin jetzt als Coach für das Erkennen und Vermeiden toxischer Beziehungen unterwegs. Und außerdem ist es so, dieses Thema Narzissmus ist einerseits bekannt, andererseits eben doch nicht. Und ich möchte jetzt mal eine Kurzdefinition geben, ja, mit der wir jetzt arbeiten können. Narzissmus ist ein Verhaltensmuster, das auf einer Skala stattfindet, ja, und in der relevanten, wirklich gefährlichen, in dem gefährlichen Bereich äußert sich Narzissmus so, dass dieses Verhaltensmuster anderen Menschen schadet. Durch Ausbeutung, Manipulation und Erniedrigung. Und das Dumme ist, ein Narzisst hält sich selbst für perfekt. Und das führt dazu, dass er keinerlei Einsicht in Fehlverhalten hat und auch keinerlei Ahnung davon hat, was die soziale Bedeutung seines Verhaltens eigentlich ist, was diese Auswirkungen eigentlich anrichten. Ja? Und außerdem ist es so, dieses Thema Narzissmus, ja, wenn wir uns den Narzissten angucken, der ist ziemlich, sagen wir mal, raffiniert. Ja? Was immer der Narzisst vorgibt, was er wirklich will, was er ist, was er kann, was auch immer, in Wirklichkeit geht es ihm immer nur, wohlgemerkt dem krankhaften Narzissten, und von dem rede ich, dem gefährlichen Narzissten, immer um den eigenen Vorteil, und zwar in Form von Kontrolle und Profit. Das heißt, der Narzisst möchte herrschen und kassieren, ja, und zwar von so vielen Leuten wie möglich. Wenn ich eins über Narzissmus gelernt habe, ja, dann, dass man bei keinem Thema so viele Gelegenheiten bekommt, wirklich buchstäblich den Teufel an die Wand zu malen. Ja? Also egal, mit wem ich rede, jeder hat schon mal mit Narzissten zu tun gehabt. Wirklich gefühlt jeder. Also das heißt, die offiziellen Zahlen zum Thema Narzissmus kann man offensichtlich nicht ernst nehmen. Ja? Es sind immer mehr Narzissten, als man glaubt. Und außerdem, wenn man sich mal auf der Weltbühne so umschaut, es gibt so viele narzisstisch gestörte Regierungsoberhäupter. Ja, ich behaupte das wirklich so, weil, also, wenn ich mir das anschaue, also dieses Urteil, das habe ich mir tatsächlich sozusagen nicht aus den, aus den Rippen geleiert, denn ein kleiner Nachtrag. Der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist, ich bin in einem toxischen Familiensystem aufgewachsen und von den ebenso unfreiwillig erlittenen Nachwirkungen dieser Phase durfte ich auch lange zehren, in Anführungszeichen. Und danach habe ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, dass ich mich inzwischen außer dem guten Gewissens als Narzisstenexperte bezeichne. Ja, ich möchte euch, abgesehen von diesem globalen Bezug, in den wir uns gerade zu verlieren drohen, von wegen Teufel an die Wand malen, möchte ich euch jetzt führen zu einem kleinen Ausflug zu Einzelschicksalen. Ja? Das heißt, was bedeutet Narzissmus für dich? Was kann es für dich bedeuten? Da gibt's einmal die Soft-Variante. Das ist, wenn zum Beispiel ein Paar zusammen ist. Das ist eine besondere Geschichte, wenn der eine ein Narzisst ist und der andere eben nicht. Ja, dann gibt's immer eine besondere Auswirkung. Ja, die eine Person im Bann des Narzissten verliert nicht viel einerseits von außen. Aber die Frage ist, was wäre passiert, wenn sie stattdessen ihr Potenzial hätte entfalten können, wenn sie nicht in Angst leben müsste, wenn sie in Freiheit leben würde. Das war die Softcore-Variante, jetzt die Hardcore-Variante. Ja, zwei Personen treffen aufeinander, die eine Person ein Narzisst, die andere nicht. Der Narzissmus bei der besagten Person, bei der narzisstischen Person, ist extrem stark ausgeprägt. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Nach 3 Jahren, ja, es muss nicht immer fast 40 Jahre gehen, nach 3 Jahren hat die nicht narzisstische Person unter dem Einfluss der übertrieben krankhaft narzisstischen Person alles verloren. Ihr Vermögen, ihre Selbstachtung, ihren Seelenfrieden, ja, und ihre sozialen Kontakte, nicht zu vergessen, auch eine wertvolle Ressource, also fast alle Ressourcen hat sie verloren. Ich sagte doch vorhin, man kann bei diesem Thema den Teufel an die Wand malen und man handelt sich dabei oft den Vorwurf ein, dass man übertreibt, ja, oder dass man polemisiert. Was bitte will das heißen? Ja, das allein will nichts heißen. Ich bin der Meinung, dass all diese schlimmen Dinge im Prinzip, dass die wahr sind.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als True Mate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.